Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Da gibt es keine Ausrede, ja, der andere hat mir, das hat deine Mutter gemacht. Nein, nein, das bist alles du. Und es ist einerseits super, weil ich als Selbstständiger das ja kenne und auch bei meinen Büchern kenne und es sehr schätze, alles selber machen zu können. Aber im Alltag ist das echt eine harte Nummer. Und das ist die eigentliche Leistung von Trennungsmenschen.
Es ist eine Realität, dass sich viele Paare trennen und damit auch viele Eltern. Damit entstehen auch neue Formen von Familie. Dem Comiczeichner Flix ist es wichtig, dass diese neuen Formen des Zusammenlebens auch in den Medien transportiert werden. Und deswegen zeichnet er in seinen Comics auch neue Formen von Familien, zeigt neue Formen des Zusammenlebens. Und so geht es in seinem frisch erschienenen Marsupilami-Abenteuer Das Humboldttier auch um das Thema Trennung. Und in dieser Podcast-Folge. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Die nächsten Kurse stehen schon in den Startlöchern. Ende August startet der Familienkreis. Das ist ein nagelneuer Kurs. Und dann im September kommt der nächste Wutkurs. Ach ja, noch kurz zum Familienkreis. Wie ein Redekreis funktioniert, das weißt du natürlich. Aber mir geht es nicht um Wissen. Mir geht es um eine Erfahrung. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu spüren. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, in dieser Verbindung dich selbst zu spüren und ganz anders zu verstehen. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und wenn du erstmal in die Kreisarbeit reinschnuppern willst, dann findet am 12. August eine Meisterklasse, also ein Live-Webinar statt. Flix heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Felix Görmann und veröffentlicht seit 20 Jahren Comics schon. Obwohl seine Werke größtenteils fiktiv sind, behandeln sie häufig Alltagsthemen, aktuelle Themen und richten sich daher auch an ein eher erwachsenes Publikum. So gleich er mit Ferdinand, der Reporterhund, einen wirklich großartigen Comic für Kinder schreibt. Seine Comicstrips erscheinen in renommierten Medien wie der FAZ, Dein Spiegel und der Tagesspiegel. In seinem neuesten Comicstreich Das Humboldttier, ein Marsupilami-Abenteuer, bei Carlsen erschien, erfahren wir nicht nur, dass Alexander von Humboldt das Marsupilami als erster entdeckt, nein, ganz nebenbei fließt auch das Thema Trennungskinder und Trennungseltern in die Geschichte ein. Und ja, selbst das Marsupilami ist von Trennung betroffen. Hallo Felix, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich, dass ich nochmal eingeladen werde. Ja. Es ist sehr, sehr schön, bei dir zu sein.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch auch. Heute ist dein neues Buch erschienen. Also wenn der Podcast rauskommt, erscheint das dein neues Buch, Das Humboldttier, ein Marsupilami-Abenteuer.
Das ist richtig. Das ist das, wo ich die letzten zwei Pandemiejahre dran gearbeitet habe.
Ach, krass.
Und es ist wirklich irre. Also es hat diesmal echt lange gedauert, bis so ein Buch fertig geworden ist, weil du kannst dir das vorstellen, ja, wenn Schule und Kita nicht wie gewohnt funktionieren, sind auf einmal die Arbeitsblöcke viel, viel kleiner als sonst und ich musste wahnsinnig viel stückeln und springen und hin und her machen, so wie ich es eigentlich noch nie hatte. Ja. Okay. Auf einmal kannst du nicht im großen Bogen denken, sondern musst echt immer von Tag zu Tag und was mache ich dann? Und das erfordert so eine ganz, ganz andere Planung. Also wahrscheinlich war es so wie bei vielen anderen Eltern in dieser Zeit auch. Ich sag mal so, es macht die Buchherstellung nicht unbedingt leichter.
Mhm. Und hat die Buchherstellung dein Elternsein leichter gemacht? Oder?
Ach, das sind ja eigentlich so zwei Dinge, die sich fast, nur bedingt miteinander befruchten. Weil einerseits, also so im Austausch mit Kindern, ist natürlich, jeder kennt das, die bringen manchmal Sachen, das kannst du dir als Erwachsener nicht mehr ausdenken. Mhm. Es ist super zu sehen, wie die ticken, wie die sich Zusammenhänge herstellen und so auf Gedanken kommen, die echt neue Perspektiven eröffnen. Und gleichzeitig sind sie halt niemand, der dich gerne über Stunden, Tage oder Wochen in Ruhe lassen, damit du in Ruhe denken kannst. Also ich muss immer wieder so schmunzeln. Es gibt auf Twitter so einen Account, wo jeden Tag so ein Quote von Thomas Mann zitiert wird und wie der mit seinen Kindern umgeht, die ihn halt einfach 8 Stunden vormittags in Ruhe lassen sollten, damit wo Ruhe sein muss im Haus, dass der Mann denken muss. Das ist heute so nicht mehr denkbar. Und so, ich sag mal so, so hat es bei Thomas Mann funktioniert, so war es bei uns nicht.
Deswegen sind die Bücher bei Mann auch länger und deine Comicbücher sind etwas vom Umfang kürzer.
Ja, naja, und ich, auf jeden Fall hat Thomas Mann deutlich weniger Pointen. Das ist der Nachteil, wenn man sich nicht mit Kindern beschäftigt.
Das stimmt. Ja, das durchzieht ja viele deiner Werke, also jetzt Glückskind wie auch das Humboldt-Tier. Die Kinder und die kindliche Sicht auf die Welt auch.
Ja, weil ich finde die total gut. Also das ist so eine, ich wehre mich immer so gegen das Wort naiv, weil naiv klingt so abwertend, sowas ein bisschen klein oder so ein bisschen doof, sondern ich mag dieses Unvoreingenommene und mitunter einfach unfassbar ehrliche von diesen kleinen Geschöpfen. Also ich erinnere mich, neulich war ich hier so am Aufräumen und habe da so vor mich hingesogen und dann kam meine kleine Tochter an, die ist inzwischen, das ist gerade 6 geworden, und sagte, Papa, du könntest echt Sänger werden, aber kein guter. Und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, sie hat recht.
Die Leidenschaft ist da.
Ja, genau, genau. Du machst es schon. Also du traust dich auch auf die Bühne zu stellen, aber es wird halt niemand davor sein. Und sowas ist toll. Ja, das, ich glaube, wenn das ein Erwachsener zu einem sagen würde, das müsste schon ein echt guter Freund sein. Ja, und Kinder bringen so Dinge auf den Punkt und ich lieb's. Ich lieb's einfach.
Wie hast du gelernt, dazu zu hören? Das ist ja nicht für alle Eltern so einfach, auch dazu zu hören, wenn Kinder mit ihrer Weisheit rauskommen oder ihrer Sicht auf die Welt.
Ja, irgendwie, also ich will nicht sagen, ich bin Kindermensch, aber eigentlich war mir schon super früh klar, dass ich Kinder haben will. Also schon als junger Mann wollte ich, also war mir vollkommen klar, dass ich Vater werden werde. Ich hatte eigentlich immer die Vorstellung sogar, dass ich 3 Kinder hätte, weil ich immer dachte, pass auf, also so eine Kind der 70er, 80er Jahre denke, weil ich gedacht habe, 3 Kinder passen perfekt auf die Rückbank von einem Auto.
Ja, vor Kinder sitzen, ne?
Ja, genau. Und eins sitzt in der Mitte und bluh, fliegt durch die Scheibe. Oh, ich habe nur noch 2. Nein, das hat sich, also das war so die Sichtweise, aber ich fand 3 irgendwie immer ganz, ganz cool. Jetzt habe ich 2 eigene Kinder, was auch ganz großartig ist. Und ich habe das, also ich habe mich da sehr drauf gefreut, dass die kommen und hatte eigentlich von Anfang an Bock auf die und durch meinen Beruf auch die Möglichkeit, recht viel mitzuschneiden. Also ich bin ja Comiczeichner und habe die Möglichkeit, zu Hause oder ganz nah an zu Hause dran zu arbeiten. Das macht es mitunter schwierig, so den Beruf und den Familienalltag zu trennen. Aber es hat halt den großen Vorteil, dass ich oft da sein kann und so die ganze Entwicklung eigentlich komplett mitschneide.
Es hilft auch einfach, wenn man schon mal die 2 Fahrtstunden, ne, das Pendeln und sowas nicht hat, glaube ich.
Total, total. Also das Maximum, was ich eigentlich habe, also mal abgesehen davon, wenn ich irgendwie zu Lesungen fahre oder Signierstunden mache oder sowas, das ist ja, das sind ja immer so dann Blöcke. Das ist so, immer wenn ein neues Buch rauskommt, gibt es dann so eine Phase von ein paar Wochen, wo ich dann extrem viel unterwegs bin, aber dann halt auch wieder 1,5 Jahre nicht. Ja, so, okay. Also es ist meistens so der Rhythmus. Und genau, so, im Alltag ist eigentlich das Maximum die 2 Minuten, die ich über den Hof zum Atelier laufe. Ja, das ist mein Fahrtweg oder mein Arbeitsweg. Und das ist natürlich für die Zeit im Alltag natürlich ein Träumchen.
Ja, ich stelle mir das auch als Kind vor. Da ist Papa, ist irgendwo in dem Zimmer oder über dem Hof, so. Das hat sowas, Anfang 20. oder 19. Jahrhundertmäßiges. Ne? Also mein Vater war immer viel weg und weit weg auch. Ja, der ist morgens dann, der ist erst um 9 aus dem Haus, er kam auch erst um 9 wieder zurück. Der war einfach nicht greifbar oder im Ausland.
Ja, ja. Also ich merke auch, dass das, was ich mache für meine Kinder, auf eine angenehme Art und Weise selbstverständlich ist. Mhm. Also die sehen, dass ich halt zeichne und dass ich damit auch Geld verdiene. Das ist für die normal. Mhm. Dass ich da auch manchmal Sachen fertig haben muss, dass es manchmal dann auch stressig wird. Das ist auch normal. Und die fangen halt an, auch da mitmachen zu wollen. Und ich versuche sie da auch so gut wie möglich einzubinden. Also
zum Beispiel,
ich hatte,
wie machen die mit?
Neulich zum Beispiel
welche, hatte ich so eine Zeichnung ist von den Kindern im Buch?
Na, pass auf, tatsächlich. Im Masopilami-Band ist eine Zeichnung von meiner Tochter drin.
Ach,
die sie, hat sie nämlich selber mal ein Masopilami gezeichnet und das fand ich so cool, dass ich das eingebaut habe, dass das Mädchen in der Geschichte, Mimi, bei ihren Naturforschungen eine Zeichnung reinmacht und das ist halt die Zeichnung von meiner großen Tochter.
Ach, wie cool, ja.
Oh, so. Wow. Oder ich hatte neulich einen ganzen Schwung Drucke zu verschicken. Mhm. Ja, und die müssen signiert werden, gefaltet, in einen Umschlag gesteckt und zugemacht.
Gott, ich hasse
das. Und dann haben wir eine Und da haben wir zu dritt eine Arbeitskette gebildet. Also ich habe unterschrieben, die kleine Tochter hat es dann gefaltet, die große Tochter hat es dann in den Umschlag gesteckt und zugeklebt und so haben wir dann wirklich zack, zack, diese, keine Ahnung, 150 Drucke am Nachmittag verarbeitet und die waren dabei.
Ach, cool.
Oder neulich, gerade als so die Endphase vom Masopilami-Band war, musste ich noch einen Ferdinand-Comic fertig machen. Das ist die Serie, die ich für das Kindermagazin Dein Spiegel zeichne jeden Monat.
Gibt es auch als Buch gebunden?
Gibt es auch als Buch, genau.
Der nicht den deinen Spiegel hat, sondern...
Genau, das erscheint da aber monatlich und ich muss das halt machen und am Ende wird das am Computer koloriert und das ist so eine recht flächige Koloration und meine große Tochter macht das gerne. Ach. Ja, und dann habe ich gedacht, pass auf, wir können jetzt eine Verabredung machen. Du fängst an, hier zu kolorieren. Ich mache dir eine eigene Datei auf. Dann pickst du dir aus einer anderen Folge die Farben raus und dann fängst du schon mal an, das alles zu füllen. Und ich habe dann Zeit, für uns Abendessen zu kochen. Dann können wir heute Abend Bolognese essen. Und dann hat sie sich tatsächlich hingesetzt und so eine knappe Dreiviertelstunde daran koloriert. Da klingelte irgendwann ihre Freundin aus dem Haus und dann sind die abgezogen und haben gespielt. Ich konnte in der Zeit aber kochen. Und das, was sie gemacht hat, hat mir wirklich geholfen.
Wow.
Also das hat mir wirklich, und da dachte ich, wie cool ist das denn? Also jetzt geht es mir nicht um Kinderarbeit oder so, sondern wirklich um dieses Einbinden in diesen Prozess und dass zum Beispiel in dieser Folge, da geht es um Schnecken, dass die Schnecken violette Häuser haben. Das hätte ich selber nie so ausgesucht. Das hat sie so ausgesucht. Und da habe ich so gelassen. Und jetzt kam vor ein paar Tagen das Heft, in dem das dann abgedruckt war. Und dann freut die sich total, dass da was, was sie gemacht hat, erscheint. Und das hat dann sowas, ich hoffe, so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also sie kann was machen und das verändert was in der realen Welt.
Brauchen das Kinder mehr, diese Erfahrung, dass sie was verändern können in der realen Welt?
Puh, ist eine schwierige Frage. Ich persönlich merke, dass ich durch meinen Beruf noch relativ viel haptisch mache. Also ich sitze nicht am Computer und schreibe irgendwas, also weißt du, so meine oder telefoniere zwischendrin nur, sondern, also ich sag mal so, heutzutage in der Arbeitswelt sieht das Büro von einem Anwalt ähnlich aus wie das von einem Steuerberater, wie das von einem Chefarzt oder das von einem Börsenmakler. So, das ist nicht so unterschiedlich. Ein Comiczeichner, da liegen Bücher rum, da liegen Stifte rum, da sind Farben, da sind Papier ohne Ende und da wird was gemacht und ausprobiert und weggeschmissen und hingehangen und so weiter. Es hat ein bisschen was von einem Kinderzimmer. Und ich merke, dass die Freundinnen auch von meinen Kindern oder die Freunde von meinen Kindern durchaus ganz gerne herkommen, weil sie hier was ausprobieren dürfen. So, weil einfach das Zeug auch da ist. Also wir haben einfach eine Laminiermaschine, ja, oder ein Schneidegerät oder ausreichend Scheren und Plackerfarben und Ton und was man halt so braucht, ja. Und dann sagen die, ja, wir wollen Töpferschule spielen. Ich so, ja klar, geht auf den Balkon, töpfert, macht das. Und ich glaube, dieses selber ausprobieren dürfen mit solchen, also ganz dieses Haptische, dieses Begreifen, das kommt in den Privatfamilien weniger zum Tragen als früher, wo der Papa noch einen Bastelkeller hatte oder der Opa eine Werkstatt. Ja, oder die Mutter, also wo Gärten irgendwie da waren. Also ich merke das natürlich auch stark hier so in Berlin ist das natürlich nochmal eine Nummer weniger, als wenn du außerhalb von Berlin wohnst, aber auch so ein, ich sag mal, so einen Nutzgarten zu haben, ja, oder sowas, so Sachen, wo du frei machen kannst, ja, wo du Baumhäuser bauen kannst oder sowas. Das ist im Verhältnis weniger geworden. Und wenn ich mir so die Erzählungen angucke, also wenn wir hier so mit drei Generationen am Tisch sitzen und mein Vater, also erzählt von seiner Kindheit, von, ja, 1945, ich erzähle dann von meiner Kindheit Ende der 70er Jahre und das vergleiche mit der Kindheit meiner Kinder heute, will ich nicht sagen, was besser oder schlechter war, aber unterschiedlich sind die auf jeden Fall. Und es hat viel mit dem Radius zu tun. Also dem Radius, in dem sich Kinder frei bewegen können und was ihnen zugetraut wird. Also wo sie auch selber machen können und wo es eben keine äußere Vorgabe gibt oder ein verschultes System, ja, was ihnen sagt, in dieser Stunde sollst du Musik machen und in dieser Stunde sollst du rennen. So, da wurde halt gerannt oder wenn es nötig war, und ich versuche das so ein bisschen herzustellen, so, so eine kleine Insel zu schaffen.
Ja. Ja, das haben wir bei Musik auch losgelassen, dass wenn die wollen, können die zum Musikunterricht. Gestern gab es ein Vorspiel, da unser Großer gespielt. Und wir haben die weltbeste Klavierlehrerin, sagen wir immer. Und, das ist Wahnsinn, ne? Da hat die für ihre Schüler, und die ist, sind halt Kinder und Jugendliche, hat die hier bei C. Bechstein in so einem Klavierladen, so einem super Ding, haben die Kinder gespielt an so einem Konzertflügel.
Oh, mega.
Der so,
das ist eine tolle Erfahrung.
200.000 Euro kostet, ne? In so einem kleinen Konzertsaal, in dem, mitten in dem Store hier in Köln, ne? So.
Ja, und so ein Erlebnis zu haben, das ist schon großartig. Ja, das zu dürfen und ich sage, nee, ist zu teuer, geh weg. Ja, oder, genau, ja, also eben was auszuprobieren.
Genau, und das, also das ist die eine Seite, die sie so ermöglicht, und die andere Seite ist, sie hat da gar keine Erwartung, ne? Und wir haben das auch, wir lassen, ne, manchmal natürlich so, ach, lern doch nochmal, ne? Aber eigentlich geht das Kind selbst hin zum Klavier, wenn es Lust hat. Es muss das nicht jeden Tag tun, ne? Dieses, aber das war echt auch so ein Lernprozess, ne? Weil die Schule ja wirklich, du sagst, so groß geworden ist, ne, ganztags, und dann so viel, was vorgeschrieben ist, dann da den Impuls Raum zu geben, wenn das Kind das tun möchte. Ne? Das ist echt ein Lernprozess, finde ich so.
Ja, wir haben uns ja damals für unsere Kinder auch bei der Einschulung für eine Regelschule entschieden. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich gedacht habe, das ist halt die Realität. Und da sind die Kinder aus dem Viertel, die hier wohnen, und man kann das alleine zu Fuß erreichen. Und,
das halte ich für einen großen Wert auch.
Ich auch. Ich merke aber, dass die Pädagogik, die dort vorherrscht, mich stark an meine Schulzeit erinnert. Und wo ich manchmal denke, also so viel, wie man manchmal meint und man so in Pädagogik-Blogs oder auf Twitter oder wo auch immer liest, ja, was alles möglich ist, so viel wird davon nicht umgesetzt, sondern da ist der Sportunterricht immer noch gleich beschämend wie vor 40 Jahren.
Ja, schlimm, wenn das so ist. Also es gibt andere Ansätze, es gibt auch Lehrer, die das anders machen, und Schulen. Aber ja, das Lernsystem Schule zeigt sich nicht durch dadurch aus, hierzulande zumindest, dass es besonders lernfähig wäre.
Ja, das ist so. Also wie gesagt, ich kann auch nur so aus der persönlichen Erfahrung berichten. Ich weiß, dass es anders woanders ist, aber das ist halt das, womit man klarkommen muss. Und so gesehen bin ich ganz froh, selber die Möglichkeit zu haben, dem was entgegenzusetzen. Ja, und dadurch eben auch eine Breite zu erreichen. Ich glaube, es wäre auch komisch, weißt du, wenn zu Hause irgendwie alles oder viel möglich ist und in der Schule irgendwie auch, und denkst so, hey, es ist immer alles irgendwie möglich. Und so ist es ja nun auch wieder nicht. Es gibt ja immer wieder Randbedingungen, mit denen man auch lernen muss, umzugehen, um seine Nischen zu finden. Also ich glaube, mir selber hat es auch wahnsinnig geholfen, zum Beispiel beim Comiczeichner werden, dass an meiner Hochschule dann niemand Comics haben wollte. Also das hat meinen Willen extrem geschärft, ja. Mhm. Und zu merken, okay, da ist meine Nische und da gehe ich durch. Ja, das kann auch sehr, sehr helfen. Aber ich glaube, als ausschließliches Konzept empfinde ich das als recht beengend.
Mhm. Was hat dir diesen Biss gegeben, da durchzugehen, obwohl es nicht gewünscht war?
Das Ergebnis, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich das mache, also wenn ich Comics zeichne, das bewirkt etwas bei Menschen. Mhm. Und selbst dieser Widerstand habe ich als Wirkung empfunden. Mhm. Also weißt du, es gibt Leute, die lieben dein Kram und andere finden es halt richtig kacke. Aber bei jedem bewegt es was. Und dieses Bewegen wollen, das hat mich eigentlich immer interessiert.
Mhm. Hast du das irgendwo aus deiner Kindheit mitbekommen? Also dieses, das trotzdem zu machen oder also das bewegen wollen und auch egal, was die im Außen sagen, weil ich weiß, dass das viele Leute gerade im kreativen Bereich ganz schön anpackt, wenn die so negative Kritik bekommen. Ne?
Ja, das hat mir auch angepackt. Also da zu sagen, das macht mir nichts, das stimmt natürlich nicht. Ja, ich habe, glaube ich, aber als Kind relativ früh Humor als Schlüssel entdeckt. Also, dass ich eigentlich mitunter mit den größten Frechheiten durchkomme, wenn ich damit Leute zum Schmunzeln bringe. Mm. Ja? Also wenn ich das freundlich sage oder eben auch als Witz verpacke. Mm-hmm. Und da war dann, glaube ich, mein Wunsch zu gucken, wie muss ich es verpacken, damit ich trotzdem durchkomme. Und das meine ich jetzt nicht als Ausnutzen oder den anderen austricksen oder so, sondern als Hebel, ja, und auch zu gucken, also ich möchte ja mit dem, was ich mache, dem anderen nichts Böses.
Ja.
Sondern eigentlich will ich ihm was Gutes und sagen, guck mal hier, so kann man es auch sehen. Schau mich an. Das ist, glaube ich, ganz interessant, was ich hier zeigen könnte. Vielleicht ist es cool, vielleicht findest du es auch gut. Mhm. Und da Wege zu finden, die Leute zu erreichen, das war, glaube ich, mein Ding. Und an der Hochschule ist es dann wiederum ganz interessant. Damals wollte niemand Comics. Inzwischen haben sie einen Schwerpunkt in Comics, im Programm und alle sagen, ja, und Flixi war bei uns der Erste, der es gemacht hat. Ich so, ja, das stimmt, aber halt unter welchen Bedingungen, ihr Lieben. Das ist ganz gut. Und dann siehst du, es lohnt sich, ja, es bewegt sich was. Es dauert, aber es bewegt sich was.
Was möchtest du bei dem Leser bewegen? Vielleicht ihn auf was stupsen mit dem Humboldt-Tier?
Ah, das ist ja so eine Geschichte. Ja, also, pass auf, jetzt kommt erstmal die Profi-Antwort. Ich möchte natürlich gar nichts, ich bin ja kein Pädagoge, weil ich möchte einfach nur unterhalten. Ja, ja auch, aber ich möchte natürlich auch Impulse setzen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, als kreativer Mensch Impulse setzen zu wollen. Nicht zu belehren, aber zum Nachdenken anzuregen. Und die Kerngeschichte, also ich habe so überlegt, was man diesem Masopilami-Universum hinzufügen kann.
Das ist ja nicht einfach, oder? Wie viele Bücher gab es vorher schon?
Oh, für die, die es nicht kennen? Also, um es kurz zusammenzufassen, ja, das Masopilami feiert dieses Jahr sein 70. Jubiläum.
70, oh mein
Gott. Also 1952 ist es das erste Mal in dem Spirou-Magazin, damals Frankreichs populärstes Comic-Magazin, erschienen und taucht seitdem immer wieder auf. Mhm. Erst über viele Jahre als Sidekick in den Abenteuern von Spirou und Fantasio. Später dann hat der Erfinder, André Franquin, dieses Wesen aus der Serie mitgenommen, für sich behalten und eine eigene Serie draus gemacht. Die läuft jetzt seit 40 Jahren. So, und da kann man, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber da ist so im Schnitt jedes Jahr ein Album erschienen. Das heißt also, es gibt mindestens 40 Alben davon. Dazu gibt es eine Trickfilmserie, einen Kinofilm, den ich nicht empfehlen kann. Aber
hast du
es gibt
gelesen,
einfach.
Alles geguckt?
Sehr viel. Sehr, sehr viel davon. Nicht, also ich glaube, alles ist fast nicht möglich.
Okay.
Weil es dann auch manchmal so kleine Sachen gibt, die man heute kaum mehr auftreiben kann. Aber ich habe soweit versucht, mich da durchzuarbeiten und ab einem gewissen Punkt ist dann auch klar, wie der Hase läuft. Also,
okay. Ja, aber es hätte sein können, dass man irgendwie als Zeichner oder als Autor dann die Geschichte wissen muss. Oder kriegt man ein Paket, was man zu erzählen hat und was nicht?
Na, du kriegst ein paar Vorgaben, was nicht geht. Ah, ja, okay. Also so ein paar Einschränkungen. Mhm. Aber im Kern, also was weiß ich, Noasu Pilami gilt immer noch als eine Kinder- und Jugendfigur. Das heißt also, es soll kein Sex in der Geschichte vorkommen. So, das ist nachvollziehbar. Niemand braucht Genitalien in einem so einer Geschichte. Das ist nicht notwendig. Oder auch was Gewalt angeht, ja. Also du kannst zwar Waffen zeigen und auch einsetzen, aber es darf kein Blut spritzen. Ja, es kann auch mal eine Figur sterben, das Masu Pilami aber auf gar keinen Fall. Ja, und so, also eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, Selbstverständlichkeiten. Also die man in der Regel von sich aus auch gar nicht machen würde.
Ja,
es ist ein bisschen so, wie sagen wir, ja, wir haben hier ein Restaurant, aber es gibt eine Einschränkung, man darf nicht auf den Tisch kotzen. Ja, okay, danke für den Hinweis. Ich fühle mich jetzt natürlich in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt.
Oder als Restaurantbetreiber.
Aber normalerweise weiß man, dass das nicht geht. Ja, so. Okay. Aber im Rahmen dessen kannst du halt völlig oder durfte ich völlig frei erfinden, ja, cool, und völlig frei erzählen. Und ich fand ja immer so zwei Dinge am Masu Pilami am besten, und zwar sind das diese Ursprungsgeschichten. Also es gibt so ein Band, der heißt Das Nest im Urwald, wo so die Familiengeschichte von Masu Pilami erzählt wird. Also wie es eine Partnerin kennenlernt, wie sie zusammen Nest bauen, wie sie dann Eier legen und dann kleine Babys schlüpfen. Also furchtbar heteronormativ, aber echt schön. Also es ist wirklich, weil es so liebevoll ist. Es ist wirklich eine sehr, sehr charmante, liebevolle Erzählung. Und das ist ja so ein Grundtenor, den ich auch ganz gerne mag. Und dann dachte ich, wie könnte man das heute erzählen? Weil heute sind Familien so nicht mehr immer. Also als es rauskam, dieses Album, das war so Ende der 60er Jahre, da war das Familienbild natürlich noch ein ganz anderes als heute. Heute haben wir Patchwork-Familien, Trennungsfamilien, Regenbogenfamilien, und das war damals, da hat man nicht drüber nachgedacht, sagen wir mal so. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gab, aber das war nicht so Thema. Heute schon, und ich finde es sehr schön, wenn auch weitere Familienbilder in solchen Geschichten auftauchen. Also habe ich gedacht, wenn das Masu Pilami aus seinem Urwald rausgerissen wird, mit seinen Kindern sozusagen, dann wird das auf einmal ein Alleinerziehender.
Okay.
Wow. Ja, so, also es ist auf einmal als Vater unterwegs. Es ist nicht nur als Wundertier, sondern es ist als Vater unterwegs. Und genauso habe ich dann als Gegenpunkt in der Stadt, trifft sie dann eben auf ein kleines Mädchen, das mit seiner Mutter alleine lebt, also auch alleinerziehend ist, was ja so in dem Zeitraum, also in den 1930er Jahren, wo die Geschichte angesiedelt ist, auch nochmal ein ganz anderes Ding ist, moralisch gesehen und gesellschaftlich gesehen, als heute. Das ist ja heute noch was, wo Leute einen angucken, ja, also was nicht selbstverständlich her, aber immer noch auch zu Schwierigkeiten führt oder zu, was ist denn da los?
Ja, das ist nicht das Standardbild. Ist auch wirtschaftlich herausfordernd immer noch, ne? Aber damals war es echt eine andere Nummer, glaube ich.
Ja. Und da dachte ich, sowas in so eine Geschichte reinzubauen, also diese alten Bilder aufzubrechen und da einen neueren, heutigeren Ansatz reinzubringen, fand ich interessant. Und das gab es so in der Form eben in dieser Serie noch gar nie.
Ja. Trennungseltern oder alleinerziehend ist ja auch bei Glückskind ein großes Thema. Da ist es so, dass wer den sehr lesenswerten Comic nicht kennt, da ist der Vater ist Witwer, ne? Und erzieht die Tochter alleine mit einem Waschbären.
Der läuft den beiden dann zu, ja. Es,
und auch ein paar andere skurrile Personen.
Naja, es ist ja immer so, oder? Also ein paar Lunatics laufen da draußen rum und die schneiden dann so in dein Leben rein. Ja, das stimmt. Auch da ist es eine ähnliche Konstellation. Also, dass du so diese Einelternfamilie hast, naja, was ja so eine ganz eigene Herausforderung ist.
Wie gelingt das, so alleinerziehend oder getrennt erziehend zu leben?
Also ich kann da nur von mir persönlich ausgehen. Also ich habe das eigentlich bisher noch gar nicht so groß öffentlich thematisiert oder so, aber ich bin ja seit jetzt inzwischen knapp 4 Jahren getrennt erziehend. Mhm. Also nicht alleinerziehend, sondern meine Ex-Frau, also die Mutter meiner Kinder und ich, wir haben uns getrennt und uns auf das Wechselmodell verständigt. Mhm. Das heißt also, wir teilen die Erziehungszeiten oder die Zeit mit den Kindern einfach ziemlich exakt 50-50 auf.
Wow.
Mhm. Das war mir extrem, also das habe ich mir sehr gewünscht. Und ich bin super froh, dass wir das zusammen hinbekommen haben. Ich habe dann so im Laufe der Zeit gelernt, dass das alles andere als selbstverständlich ist.
Ja.
Und dass das ein verhältnismäßig hohes Maß an Kommunikation und auch Elternteamwork erfordert, die nicht jedes Trennungspaar so leisten kann. Es geht nicht immer. Und da haben wir echt Glück gehabt, dass wir das hingekriegt haben.
Mhm. Was wäre dein Geheimtipp?
Mein Geheimtipp?
Damit das gelingt mit dem Elternsein,
also
Elternbleiben als Team.
Ich glaube, eine Sache, die uns geholfen hat, ist, auch wenn es im ersten Moment extrem schmerzhaft war, war den Trennungsstrich zu ziehen, bevor alles Porzellan zerschlagen war.
Mhm.
Also wir haben viel zerschlagen, aber nicht alles. Und dann gemerkt, ey, wir können weitermachen und wir können weiter streiten und wir können das kaputt machen und dann haben wir nichts mehr. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwie ein paar Schritte auseinander gehen, ja, und sagen, komm, man ahnt das Ende. Das ist ja manchmal so, auch wenn man einen Film guckt, man weiß eine Viertelstunde vorm Abspann, ja, so wird's ausgehen. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher. Mhm. Und dann haben wir den Schlussstrich gezogen und sind auseinandergezogen. Und am Anfang war es natürlich trotzdem nicht einfach, aber haben verhältnismäßig schnell, zumindest auf dieser Elternebene, wieder gut miteinander kommunizieren können.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, die Kommunikation.
Mhm. Was sollte man sein lassen? Tunlichst? Viel Porzellan.
Die Paarebene rauslassen.
Mhm.
Also ich habe dann eine ganze Weile nach der Trennung, ich habe so nach anderen Trennungsvätern gesucht. Weil so in meinem Umfeld gibt es zwar einige, das ist auch in Berlin nochmal, glaube ich, vielleicht auch nochmal anders verbreitet als anderswo, also es gibt schon einige, aber die allermeisten machen dieses Wochenendmodell. Also, dass sie die Kinder alle 2 Wochen von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend haben und mehr nicht. Und das ist ein anderes, das ist ein anderer Lebensrhythmus, als wenn du, wie in unserem Fall, Woche wechselst. Am Anfang hatten wir den Wechsel sogar noch ein bisschen enger getaktet, weil die Kinder noch kleiner waren und haben dann irgendwann gemerkt, das tut denen nicht so gut, wenn die so oft hin und her wechseln.
Mhm.
Also man kommt nicht so richtig an. Es war so ein bisschen wie ein, ich will nicht sagen wie Hotelgäste, ja, aber es war weniger Alltag und man konnte auch dann so Auseinandersetzungen viel leichter aus dem Weg gehen.
Mhm.
Ja, also mit den Kindern. Also
richtig, ja.
So, und dann haben wir uns relativ bald dafür entschieden zu sagen, wir probieren Woche, auch wenn das für die Kleine, die zu der Zeit 3 war, eine Woche schon echt lang war.
Ja, okay. Mhm.
So, also, aber wir haben das zusammen hingekriegt und ich glaube, das hat bei den Kindern ausgelöst zu merken, dass sie sich auf beide verlassen können. Also beide sind dann da und auch beide sind in Trostsituationen da oder in eben nicht nur der Spaßpapa, sondern der Papa, der halt das ganze Programm mitmacht. Ja, also von also Wäsche waschen, kochen und so weiter, über Sachen für die Klassenfahrt zusammenpacken, Kita-Nachmittage gestalten, Elternabende dabei sein, Freundetermine organisieren, Schwimmkurs hinfahren und so weiter und so fort. Also dieses ganze Mental Load-Ding mitzumachen, was man ja, also was ich heute, ja, also mit dieser Erfahrung, wo ich sehe, wie viel das ist, was da in der Regel die Frauen in Familien leisten, kann ich so verstehen, dass Männer mit Händen und Füßen das Patriarchat verteidigen. Das ist so viel bequemer. Das ist so viel einfacher. Ja, also hier, Thomas Mann, Kinder, 8 Stunden aus meinem Zimmer raus. Ja, Frau, kümmere dich darum und dann will ich essen. Natürlich, das ist extrem bequem. Wir haben so, also Männer müssen echt eine Menge von Privilegien abgeben und es fühlt sich immer wie Verlust an. Ja, das ist kein gutes Gefühl. Was man als Gewinn bekommt an Kontakt auf emotionaler Ebene, ja, das ist Wahnsinn, das ist toll, aber wir haben es nicht so gelernt. Weißt du, also wir haben gelernt, dass wir arbeiten und dann kriegen wir unsere Anerkennung im Sinne von Kohle. So, das,
plus die Liebe der Frau und das Abendbrot.
Genau, das kommt noch dazu, ja. Aber und auf einmal fällt dieser Aspekt weg, die Anerkennung wird weniger. Und das ist auch noch das Blöde. Die ersten Männer, die es gemacht haben, die kriegen dann in ihrem Umkreis auch noch Applaus. Je mehr Männer das machen, desto weniger Applaus gibt es dafür, weil es halt normaler wird. Ja, so. Also das ist keine gute Perspektive. Und trotzdem lohnt es sich, oder gerade deswegen müssen wir es machen, weil wir, glaube ich, ansonsten als Gesellschaft emotional verarmen. Aber wie gesagt, man muss den gewinnen. Also es ist wie auf einmal, wenn man eine neue Währung bekommt, man muss die erstmal schätzen lernen und die Vertrauen da rein entwickeln. Ja, also so wie als Scheingeld irgendwie aufkam, Leute sagen, nee, ich mach weiter hier, Tausch mit Gold. Das ist mir sicherer. Dieses Papier, was ist das wert? Gar nichts. Ja. Und so ähnlich, also ich will das, ich will jetzt Liebe nicht in Geld umrechnen, aber so ähnlich, so eine Veränderung findet statt. Du hast auf einmal was anderes und du musst erstmal begreifen, was das für ein Wert ist.
Hast du das, oder habt ihr von vornherein euch so geteilt? Oder ist das, dass du merkst nach der Trennung eigentlich, dass da, dass es vorher nicht 50-50 verteilt war?
Ich habe vorher schon, also ich weiß nicht, ob meine Ex-Frau das genauso sagen würde.
Die müssten wir jetzt mal zuschalten.
Genau. Nein, der hat das nicht gemacht. Also da gibt es ja immer so Auseinander. Also ich sag mal so, ich sag mal, alleine dadurch, dass ich da war, habe ich schon eine Menge Dinge gemacht. Aber weil dann auch solche Elternzeiten reinkamen, die ich als Selbstständiger nicht gemacht habe, also ich habe keine Elternzeit genommen, war aber trotzdem immer da. Also, weißt du, weil ich zu Hause gearbeitet habe und so. Also, aber natürlich hat sich das verändert. Also es ist auch ein Unterschied, ob du, ich glaube, das ist der Punkt, es ist ein Unterschied, ob du dann in der Zeit wirklich komplett alleine verantwortlich bist oder da immer noch ein Backup ist, wo man, also wie so eine externe Festplatte. Ja, jemand anders, kannst du mal kurz gegenchecken. Ach, wann ist heute nochmal der Termin? Oder jemand sagt dir, oh, denk dran, du bringst die heute noch in die Kita oder was auch immer. All das fällt ja weg, wenn du Trennungselternteil bist. Sondern du musst es auf einmal selber organisieren. Und ich muss auf einmal mir selber einen Tageskalender anlegen, in dem nicht nur meine Arbeit drin steht.
Ja, ich stelle mir das ganz schwierig vor. Beim Wechselmodell, du musst dir dann, das Kind verabredet sich auch mal für die nächste Woche und dann musst du das ja auch noch weiter kommunizieren.
Ganz genau. Also das muss muss kommuniziert werden. Auch du merkst ja auch, wenn es irgendwas nicht geklappt hat, sehr konkret. Ja, entweder, was weiß ich, wenn du den Wechselbeutel nicht ordentlich gepackt hast, ja, der dann am Montag rüberwandert, dann bedeutet es einfach, dass du halt nochmal gehst. und nochmal gehst, bis halt alles drüben ist. Ja? Oder dass das Kind halt sauer aus der Schule zurückkommt und sagt so, verdammt nochmal, du hast mir das Geld für die Klassenfahrt nicht mitgegeben. Und dann sagst du, ah, stimmt, ja. So, hätte ich noch dran denken müssen. Oder in meinem Turnbeutel war mein Badeanzug nicht drin. Ich konnte beim Schwimmen nicht mitmachen. Ich sag, oh ja, der hängt noch auf der Leine. Ja, es ist dann so, da gibt es keine Ausrede, ja, der andere hat, ja, du, das hat deine Mutter gemacht. Nein. Nein, nein, das bist alles du. Und es ist einerseits super, weil ich als Selbstständiger das ja kenne und auch bei meinen Büchern kenne und es sehr schätze, alles selber machen zu können. Aber im Alltag ist das echt eine harte Nummer. Und das ist die eigentliche Leistung von Trennungsmenschen.
Ja, Felix, danke dir für das Teilen. Also hier im Podcast, aber auch generell für dein Teilen, also für das, was du auch über deine Bücher einfach transportierst, diese große Liebe zu den kleinen Menschen, das spricht aus den Büchern, aber auch die große Liebe zu den großen Menschen. Jetzt fällt mir der Titel nicht ein von dem wunderbaren Buch über die Frauen.
Schöne Töchter.
Schöne Töchter, ja, das ist so. Ja. Da spricht so die Liebe zu, ja, einfach zu den ganzen Menschen raus. Ne? Also danke dir dafür. Ich glaube, das sind so große Impulse, die in ja so humorvoller und leichter Weise herkommen. Großes Dankeschön an dieser Stelle dafür. Wo treibst du dich auf so Social Media gerade am meisten rum? Wo kann man sich mit dir vernetzen?
Wer möchte, kann mir auf Twitter folgen. Ich bin tatsächlich aktuell am meisten auf Twitter unterwegs, auch wenn das mitunter ein bisschen anstrengend ist, aber ich mag das Chaos da, ja, und ich finde das ganz wichtig, dass da Menschen hingehen, die versuchen, freundlich zu sein, weil das ist für die Gesamtmischung immer gut. Twitter bin ich bin auch auf Instagram zu finden und auch noch auf Oldschool Facebook. Also da mache ich allerdings relativ wenig. Also genau, aber wer Lust hat, kann da mal reinschauen.
Super, packen wir die Links, packen wir in die Shownotes. Jetzt noch ein paar abschließende Fragen, die du ja schon mal beantwortet hast, die wir jetzt vielleicht mal ein bisschen abwandeln. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wie hast du da vielleicht den Umgang mit Trennung gelernt und mit Abschied?
Also meine Eltern haben jetzt vor kurzem goldene Hochzeit gefeiert. Die sind für mich so das absolute Gegenteil vom Trennungspaar. Gleichzeitig waren sie mir auch oder sind sie mir auch immer noch ein großes Vorbild, was Liebe ist und wie man miteinander umgehen kann und eigentlich auch so ein Wunsch, so hätte ich es gerne. Ja, also so finde ich es gut. Trennung hat eigentlich eher so im Umfeld stattgefunden und also außerhalb der Kernfamilie, wo Menschen auseinandergegangen sind, verschwunden sind, manche Jahre, Jahrzehnte später wieder aufgetaucht sind. Und ich eigentlich immer dachte, mir passiert das nicht. Ah, ja, also als es dann soweit war und ich diesen Schritt gegangen bin, also ich sage nicht gehen musste, gegangen bin, das war eine Entscheidung, habe ich gemerkt, wie sich dadurch Dinge öffnen und dass es in erster Linie eine Veränderung ist. Also kein, auch Verlust, ja, aber eben auch eine Veränderung in was Neues und ich das Gefühl habe, so, dass wir alle so, also auch meine Ex-Frau, auch meine Kinder anders und freier miteinander umgehen können. Und das empfinde ich wiederum als großen Wert und wo ich denke, ja, wir packen den Kleinen was in den Rucksack rein, aber sagen wir so, wenn man nichts im Rucksack drin hat, kann man auch nichts draus machen. Es ist schon so. Also jemand sagte neulich mal, dass diese ganzen schwierigen Geschichten, sei es nun irgendwie aus der Trennungsfamilie, sei es jetzt irgendwie Corona, sei es irgendwie die Kriegserfahrung, die man irgendwie über die Medien mitbekommt, das sind alles Geschichten für die Romane in 20, 30 Jahren. Und da habe ich gedacht, das ist ein schöner Gedanke. Also ja, es ist nicht alles angenehm, ja, es ist nicht alles toll, aber so ist das Leben. Das Wichtigste ist, dass wir irgendwie was draus machen können und lernen, gut damit umzugehen und trotzdem die Liebe nicht zu verlieren.
Ich glaube, wenn die Liebe da ist und der Halt da ist, dann kann man auch mit solchen Erfahrungen umgehen. Was würdest du werdenden Trennungseltern mit auf den Weg geben? Was sagst du, sind deine drei Tipps? Du sagst, okay, wenn ihr euch trennt, die drei Dinge würde ich euch ans Herz legen, dass das, was mir...
Also nehmen wir mal Trennungseltern, ne? Nehmen wir an, sie haben Kinder. Blickt auf die Kinder. Legt die Paarebene beiseite und seht zu, dass ihr, wenn irgend möglich, so vernünftig, so fair und so ehrlich miteinander umgeht wie möglich. Vermeidet einen Rosenkrieg. Da gewinnt keiner. Da bin ich, ehrlich gesagt, meiner Ex-Frau auch sehr dankbar, die solche Trennungserfahrungen in ihrer Kindheit schon gemacht hat und die dann sagte, bei allem Mist, der das irgendwie war, aber ihre Eltern haben sich ohne Streit getrennt und das wollte sie auch. Und dafür bin ich ihr extrem dankbar.
Wow. Danke dir, Felix.
Sehr gerne.
Das war das Gespräch mit Flix, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe, denn ich bin ein großer, großer Fan von seiner Arbeit. Also das Humboldt-Tier, ein Masopilami-Abenteuer ist ganz frisch raus, lege ich dir ans Herz. Auch sonst, wenn du mal in Comics reinschnuppern willst, wenn du vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte damit hast. Flix-Werke sind ein guter Einstieg. Da war mal was, wenn du geschichtlich interessiert bist, da erzählt er Erzählungen und persönliche Erinnerungen von Freunden, Bekannten rund um die Berliner Mauer. In Don Quixote zum Beispiel geht es um Alzheimer, sehr hintergründig erzählt. Und im Glückskind-Comic, das ist ein Zeitungskomic, den es auch in mittlerweile 3 Bänden gibt, sehr empfehlenswert, da geht es um eine Vater-Tochter-Beziehung. Die haben noch einen kleinen Waschbär, ist ihnen noch zugelaufen. Das ist großartig erzählt, weil es einfach, ja, diese Tiefe hat, das Herz hat und gleichzeitig so leicht daherkommt. Und das wünsche ich dir auch jetzt. Also Tiefe in deinem Leben, Herz und Leichtigkeit. Alles Liebe dir und bis bald.